Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Der Bedienitus des pfeift.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ja, hi, genau, ich bin Alp vom Urlaub Class Magazine. Wir waren eine Gruppe an Journalisten und Journalistinnen, ich weiß nicht, wenn ihr das Urlaub Class Magazine kennt, waren wir in den Gebieten der Südosttürkei, respektive Nordkurdistans. Dann waren später andere Genossen vom LCM nochmal in den Kandil-Bergen, zeige ich euch gleich auf der Karte, wo die Lager der PKK sich befinden. Und ja, genau, wir waren dort sozusagen in der Hochphase des Krieges oder der erneuten Eskalation des Krieges, der so vor allem in den Städten ausgetragen wurde ab so Ende 2015 bis, würde ich sagen, so jetzt, also bis in den Sommer 2016 war so die eine Phase und jetzt nimmt das Ganze einen anderen Charakter an. Genau, ich zeige es euch am besten über die Karte, falls ihr das sozusagen noch nicht kennt. Also das ist im Groben... sozusagen das Gebiet, historisch betrachtet, was man Kurdistan nennt, also gab auch während dem Osmanischen Reich, Provinzen, die Kurdistan hießen. Und das ist ein Gebiet, das sich sozusagen ab dem 20. Jahrhundert, dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, auf vier unterschiedliche Länder verteilt. Und das sind so die Gebiete, die mehrheitlich kurdisch geprägt sind. Genau, wo wir waren, beziehungsweise wo dieser in die Städte getragene Krieg stattgefunden hat, Ende 2015 bis Mitte 2016, das ist so in etwa dieses Gebiet, würde ich sagen. Und dort haben wir uns knapp, 10 Tage bis 2 Wochen, haben wir uns dort eben in unterschiedlichen Städten aufgehalten und uns sozusagen die Situation angeschaut, die Art der Kriegsführung und so weiter. Und so später waren dann, wie gesagt, so im Mai rum, waren dann nochmal eine Gruppe an Genossen von uns nochmal in diesem Gebiet und dann eben in den Kandilbergen irgendwo hier, wo genau weiß ich natürlich nicht, und haben sich da eben auch mit Guerillas von der PKK und auch Führungspersönlichkeiten und sowas getroffen. Genau. Ich werde ein bisschen geschichtlichen Hintergrund machen, weil ich glaube, also ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen von Gründung der Türkischen Republik und sowas, sondern ein bisschen mehr sozusagen unmittelbare Geschichte aufrollen, die sozusagen zu dieser Konfliktsituation wieder geführt hat. Dann zeige ich euch eine Doku, wir haben eine Doku aufgenommen, beziehungsweise wir haben sehr viel Filmmaterial aufgenommen und daraus eine Kurzdoku gemacht. Die zeige ich euch dann sozusagen von vor Ort, weil das, würde ich sagen, gibt einen sehr guten, anschaulichen Einblick darin, wie die Leute auch denken, was da los ist, also wie die Menschen reagieren und wie unterschiedliche politische Akteure der kurdischen Bewegung das interpretieren. Und dann gehe ich nochmal so ein bisschen auf Details ein, also der Kriegsführung, wie hat das in den Städten ausgeschaut und so weiter. Zum unmittelbaren geschichtlichen Hintergrund würde ich, also drei Sachen sind, glaube ich, irgendwie hervorzuheben. Die eine Sache ist die, dass es sozusagen eigentlich schon seit 2009, damals noch nicht mit Öcalan, sondern anderen Figuren, PKK-Führungspersönlichkeiten wie Sabri Ok oder so, Geheimverhandlungen in Oslo gab, geheime Friedensverhandlungen sozusagen zur Lösung der kurdischen Frage auf einer demokratischen Art und Weise, ohne militärischen Konflikt. Das war, wie kurdische Akteure das selbst interpretieren, also auch Öcalan oder so, ein Ergebnis sozusagen des bewaffneten Widerstandes und des Kampfes, den sie geliefert haben. Also Öcalan spricht wörtlich davon, dass das jetzt diese Friedensverhandlungen die Früchte sind, die sich sozusagen aus diesem bewaffneten Widerstand ergeben haben. Das hat 2009 angefangen, wurde dann abgebrochen und hat so, also die, wie es jetzt am aktuellsten war, 2012, 2013 mit Öcalan persönlich angefangen. Der ist auf einer Gefängnisinsel Imrali inhaftiert seit 99, wenn ich mich nicht irre. Und über den oder über ihn zentriert quasi haben diese Friedensverhandlungen stattgefunden. Die Protokolle sozusagen, was die da miteinander geredet haben, der Staat und die legale pro-kurdische Partei, was sie da irgendwie alles geredet haben, ist erst vor ein paar Monaten in Deutschland publiziert worden, leider nur auf Türkisch. Da sieht man aber jedenfalls, wie diese Friedensverhandlungen verlaufen sind. Das andere Ding, was stattfindet, ist natürlich die Revolution in Rojava. Da ist sozusagen ja Zuge der ja, Revolution in Syrien / Syrienkrieg hat sich gewissermaßen so ein Machtvakuum im Norden Syriens, also mehrheitlich kurdisch Norden Syriens, von den Kurden und Kurdinnen Rojava, also der Westen genannt, hat sich da ein Machtvakuum herausgebildet. Und die Kurden und Kurdinnen haben die Macht übernommen, im Prinzip, also so würde ich das bezeichnen. Und das war natürlich ein mega Ereignis, beziehungsweise es ist nach wie vor noch, und es hat natürlich direkte Auswirkungen auch auf die Türkei gehabt, oder auf den Kampf eben in der Türkei, respektive Nordkurdistans, weil sozusagen die Parteien, die dort diese Revolution anführen oder sozusagen dominant sind, alle sozusagen Selbstbezeichnung, sozusagen die Ideologie von Öcalan, damit der PKK, im Mindesten ideologisch nahestehen, vielerlei Sachen auch militärisch und politisch sozusagen Verbindungen bestehen, so drücke ich es mal aus. Das hat sich natürlich, wie gesagt, auf die Türkei ausgewirkt, weil da siehst du dann, also du hast einen Teil der Städte, auf die ich jetzt irgendwie eingehe, die sind direkt an der Grenze, so Cizre oder Musaybin oder so, zu Syrien, also zum Gebiet von Rojava, da wurden dann 2014 rum auch die Grenze eingerissen und so, also zum Stil von wir erkennen diese Trennung Kurdistans nicht an. Und natürlich gibt das natürlich einen riesen moralischen und politischen Boost. Ja, also du siehst, dass du halt rätedemokratisch zudem noch oder mit Ansätzen einer rätedemokratischen politischen Ordnung da dir halt deine demokratischen Rechte irgendwie selbst aufbauen kannst. Also ich kann irgendwie nicht oft genug betonen, was zusätzlich, würde ich sagen, sehr wichtig war von der Perspektive des Westens der Türkei. Also so bezeichnen wir sozusagen all die Gebiete, die nicht kurdisch sind oder so, oder mehrheitlich nicht kurdisch sind. Der Gezi-Aufstand von 2013, wie wichtig das sozusagen war, überhaupt für die Türkei, aber auch im Besonderen sozusagen für die sogenannte kurdische Frage. Ich möchte das jetzt nicht so ausführlich machen, wie ich es hier auch notiert habe. Ihr erinnert euch vielleicht, das war ja so ein riesen Aufstand, der hat sich so fast alle Großstädte der Türkei ausgeweitet. Das sind die Zahlen des Innenministeriums, mindestens 8 Millionen Menschen haben da teilgenommen. Das werden vermutlich mehr gewesen sein. Und ich meine, im Prinzip, glaube ich, kann man sagen, was man da sozusagen mit diesem Gezi-Aufstand gesehen hat oder was da stattgefunden hat, war sozusagen, dass all diese gesellschaftlichen Widersprüche, die sich da unter der AKP bis dahin angesammelt hatten, diesem neoliberalen, autoritären Modell, dass die da alle aufgebrochen sind. Und ich meine, damals war es so, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, das war so ähnlich wie heute, also natürlich nicht ganz so gewalttätig wie heute, also die allgemeine Atmosphäre in der Türkei, aber die war schon auch so irgendwie von Lethargie, von so irgendwie, naja, die Macht, die Herrschaft, die ist so stark, wir können nicht viel machen. Mauer der Angst war sozusagen ein Begriff, den man damals immer genutzt hat, um zu bezeichnen, warum die Leute halt irgendwie so lethargisch sind oder was diese Atmosphäre ist und so weiter. Das heißt, niemand hat erwartet, dass sowas wie Gezi dort passiert, und das war ja etwas, was weit auch über die organisierte Linke hinausging. Und dann ist das sozusagen, hat eben dieser Riesenaufstand stattgefunden, der im Prinzip so ein demokratisch-freiheitlicher Aufstand war. Und wo eben auch sehr viele Leute irgendwie involviert waren, die davor vielleicht nicht politisch waren, vielleicht nicht in dieser Art und Weise politisch und sicherlich sozusagen mit diesem Aufstand so eine Kampfes- oder Siegesgewissheit sich sozusagen den Leuten festgesetzt hat. Also das hat man sozusagen auf der Straße gesehen, alle die Leute haben sich ganz anders verhalten. Und es war so eine sehr optimistische, kämpferische Stimmung. Ja, seitdem würde ich sagen, haben sich sehr viele Leute auch so gesellschaftsweit und über die Linke hinaus für eine Reihe an Themen interessiert, die davor vielleicht nicht ganz so interessant waren, also außerhalb jetzt der Linken, wie zum Beispiel die LGBT-Bewegung oder so. Das war jetzt außer der Linken oder feministischen Kreisen ein großes gesellschaftliches Thema. Das wurde dann ein großes Thema und vor allem eben die kurdische Frage. Und da war das so, wenn ihr euch erinnert, wie sozusagen die türkischen Mainstream-Medien über den Gezi-Aufstand berichtet haben, so vor allem so die ersten paar Tage oder so, haben sie es komplett ignoriert. Und Genau, damit hat sich dann, also das war so eine Frage, die ich dort vor Ort immer relativ oft gehört habe, war so, naja, denn die uns irgendwie anlügen, was den Gezi-Aufstand angeht, lügen sie uns ja vielleicht auch an, was die ganze kurdische Frage angeht, vielleicht sind es ja doch nicht alles Terroristen, vielleicht ist da auch was dran. Und seitdem würde ich sagen, ja, hat sich irgendwie so etwas gebildet, also außerhalb der Linken wiederum, wie gesagt, oder nicht nur mehr auf die organisierte Linke bezogen, so etwas wie eine Rojava-Solidarität und ein Interesse für die Anliegen der kurdischen Bevölkerung, für ihre demokratischen Rechte. Das hat sich dann in den Parlamentswahlen, die dann danach kamen, auch wiedergespiegelt. Das war so die eine Seite, so, also wenn man also Gesellschaft von unten betrachtet, ja, also so ein Einreißen von so Angstmauern einerseits und von so gesellschaftlichen Spaltungen andererseits, dass man sich halt irgendwie für die demokratischen Rechte anderer Leute irgendwie interessiert hat. Andererseits ganz viele, also seitdem vor allem ganz viel so Spaltungen innerhalb der herrschenden Klasse selbst. Da sind Korruptionsskandale aufgeflogen, da fing dieser innerstaatliche Krieg mit dieser Gülen-Gemeinschaft, die man ja jetzt mit dem Militärputsch spätestens und die überall in aller Munde hat, fing damals und schon ein bisschen davor an, dass sie sich wechselseitig bekriegt haben in Polizei und Justiz und sowas. Der größte Wirtschaftsverband hat sich über politische Instabilität beschwert und. Auch innerhalb der AKP gab es Opposition. So, das waren so die beiden Seiten, würde ich sagen, die sich so ab 2013 entwickelt haben. Ja, dann ging es recht schnell eigentlich und die ganze Sache ist eigentlich recht schnell eskaliert. So ausschlaggebendes Momentum waren vermutlich die, oder würde ich sagen, waren die Kobane-Proteste. Ihr erinnert euch sozusagen Oktober 2014. Die Stadt Kobane war sozusagen großteils, also so zu 60-70% ist die Einschätzung vom IS besetzt und die kurdischen Kräfte, die das sozusagen verteidigt haben, waren auf so einem winzigen Fleck noch so an der türkischen Grenze zusammengezogen, zusammengefercht und die Türkei hat halt die Grenzen geschlossen. Da ist halt so ein Wort von also so ein Satz von Erdogan, ist da dann sehr berühmt geworden. Er hat sich da hingestellt und hat gesagt, Kobane ist sowieso verloren, ich brauche die Grenze nicht aufzumachen. Und mit diesem, mit dem Verhältnis zu Kobane und damals fing auch schon langsam an, auch genauere Informationen durchzusickern, wie die Türkei auch relativ direkt eigentlich dschihadistische Gruppierungen unterstützt hatte und ja, eben weiterhin unterstützt, wurde sozusagen immer klarer, dass diese Friedensverhandlungen, die stattgefunden hatten, von seitens der AKP sozusagen niemals ernst gemeint waren, sondern immer als eine Methode, um Zeit zu gewinnen. Da haben währenddem die sogenannten Kobane-Proteste stattgefunden im Oktober 2014, das ging so 2-3 Tage lang, es war so ein riesige Aufstandswelle eigentlich in den kurdischen Städten der Südosttürkei, respektive Nordkurdistans. Da gab es bewaffnete Auseinandersetzungen, über 50 Menschen sind währenddessen gestorben und da gab es eben die ersten Barrikaden und Gräben, also Gräben, die ausgehoben und Barrikaden, die gebaut wurden, um sich sozusagen gegen Übergriffe zu wehren, was staatlicherseits dann als Provokation wahrgenommen wurde, und wo sich dann schon die Absicht angekündigt hat, dass da eine härtere Gangart gefahren wird. Ende Februar 2015 gab es die sogenannte Dolmabahçe-Erklärung, das ist so ein Präsidentenpalast, wo sich sozusagen Teile der Regierung, also AKP, ne, mit Teilen der pro-kurdischen linken Opposition zusammengesetzt haben vor Fernsehkameras. Ich glaube, das war das erste Mal, dass in der Geschichte sozusagen von so Verhandlungsprozessen so ein Dokument auch unterschrieben beiderseits auf Kamera aufgenommen und publiziert wurde, wo eben erklärt wurde, okay, wir lösen diese kurdische Frage auf parlamentarisch-demokratischem Wege. Und am Tag darauf stellt sich Erdogan, Präsident, hin und sagt, ich erkenne diese Erklärung nicht an, es gibt keine Kurdenproblematik. Und was man da sozusagen sieht, ist halt genau das, was ich vorhin kurz gesagt habe, Spaltung innerhalb der herrschenden Klasse. Also du hast nicht eine Regierung, die ist dieselbe Partei wie der Präsident, und der also stellt sich hin und sagt das eine und der Präsident sagt das andere, wenn du nicht Widersprüche zwischen diesen Seiten hast. Und die hast du in dem Fall gehabt. Das würde ich sagen, das ist genau der Flügel gewesen, der sich gedacht hat, okay, das ist jetzt gefährlich, irgendwie die Kurden und Kurdinnen sind zu aufständisch, sie fangen an, irgendwie auch Verbündete im Westen zu finden, bevor wir sozusagen dieses Risiko eingehen, dass sich das noch weiter entfaltet oder entwickelt, versuchen wir das sozusagen teils Zugeständnisse machend, versuchen wir das sozusagen in unsere Interessen zu integrieren. Der eine Flügel, der andere Flügel daneben um Erdogan und die Clique herum, sozusagen entgegengesetzte Herangehensweise sind. Von Angriff ist die beste Verteidigung. Wir schlagen all das nieder. Das hat dann auch die Parlamentswahlen bzw. das Jahr 2015 dominiert. Also diese Herangehensweise mit sozusagen den Wahlen, die 2015 anstanden, hat sich eigentlich schon herauskristallisiert, dass es da vor allem um den Gegensatz, also HDP, das ist die pro-kurdische linke Partei, gesamttürkisch, nicht nur auf die kurdischen Gebiete bezogen, dass es sozusagen um HDP versus AKP geht. Es gibt ja diese komische Wahlarithmetik in der Türkei, wenn du halt keine 10% bekommst, kommst du nicht ins Parlament rein. Und es war von vornherein klar, wenn die HDP diese 10% nicht bekommt und rausfliegt, dann hat die AKP halt genug Mandate, um sozusagen so ein autoritäres Präsidentschaftssystem, wie sich Erdogan vorgestellt hat, mit einer sehr starken Exekutiven, zentriert um den Präsidenten, durchzusetzen. Andererseits, was glaube ich wichtiger ist vielleicht, ist sozusagen, was sich in der HDP kristallisiert hat, war sozusagen, was sich eben, wie es da steht, als parlamentarische Allianz der demokratischen und sozialistischen Kräfte nennen würde, was sehr viel von diesem Geist von Gezi eben hatte. Ich meine, ich war zu der Zeit dort, habe auch bei der Wahlkampagne, war ich unterstützend aktiv, und was du da halt irgendwie gesehen hast, waren so lauter irgendwie Freiwillige, ältere Jugendliche, also durch die gesamte Gesellschaft durch und so lauter Leute, von denen ich irgendwie sagen würde, die waren davor nicht politisch, oder wenn sie es waren, dann waren sie halt auf der Seite der Republikanischen Volkspartei oder so, der JP, haben sich jedenfalls für solche Formen von Politik, also die so pro-kurdisch sind, also sich zusätzlich irgendwie noch für die Rechte der Kurden und Kurdinnen einsetzen, nicht groß interessiert. Und das fing halt, oder wie gesagt, das fing Gezi an und hat sich sozusagen in der HDP als Hoffnung quasi kristallisiert gehabt. Und das ist vielleicht das wichtigere Moment, was man da hervorheben sollte. Dann fing der Wahlzyklus an, es wurde halt im Prinzip immer härter. Abdullah Öcalan, Führer der PKK im Prinzip, oder der kurdischen Befreiungsbewegung, wurde isoliert. Also das heißt, alle Gespräche mit ihm wurden abgebrochen, seine Anwälte konnten nicht zu ihm, niemand konnte ihn mehr sehen. Also es ging bis jetzt im September, da hat ihn kurz sein Bruder sehen dürfen. Ansonsten war der sozusagen, also Öcalan ist immer die Figur, die vor Verhandlungen sozusagen einsteht. Und sozusagen Führungen in den Kandilbergen ist immer so ein, die ein bisschen die härtere Gangart verfolgt und auch eher für militärische Auseinandersetzungen optiert. Und das heißt, indem man ihn isoliert, sagt man im Prinzip, dass man diese Verhandlungen abbricht. Im Vorlauf zu den Wahlen gab es Angriffe auf hunderte HDP-Ziele, also vor allem so Büros und sowas, Demos. Ich glaube, 3 Bombenanschläge insgesamt gab es. Also diese Bombenanschlagsserie quasi, die ja seitdem anhält in der Türkei vom IS, fing halt da an. Und eben am 5. Juni, also 2 Tage vor den Wahlen, gab es dann sozusagen den großen Anschlag in Diyarbakır auf Kurdisch Ahmet, wo eben Hunderttausende von Menschen irgendwie bei der letzten Wahlkampfveranstaltung der HDP waren. Da ist das Ding mitten in der Veranstaltung hochgegangen. Ja, es ist klar, würde ich sagen, was diese Eskalationsspirale, also welche Rationalität dahinter steckt, das ist natürlich die der Abschreckung. So, also das heißt, da wird zu verstehen gegeben, wenn du dich halt irgendwie für solche Sachen interessierst oder derart Politik machst, dann ist das der Preis, den du zu zahlen hast. Das hat nicht funktioniert. Am 7. Juni hat das stattgefunden, was ich in Anführungsstrichen eine Wahlniederlage der AKP nennen würde. Wahlniederlage insofern, weil die natürlich immer noch 40% bekommen haben, was relativ stark ist natürlich. Aber wenn man das vergleicht mit vorigen Ergebnissen, also 50%, ist das ein massiver Einbruch einerseits. Andererseits hast du halt eine HDP gehabt, die sozusagen weitaus mehr als erwartet bekommen hat, so 13,1% oder so. Und ich würde sagen, da hat sich sozusagen die also da hat sich eine Tendenz herauskristallisiert, ne, diese Allianz oder dieser Anfang von so Allianzbildung von unten in der Gesellschaft, die mit Gezi anfing, die hat sich da ganz offen sozusagen kristallisiert und dass sozusagen die AKP davor nicht wird standhalten können, ja, indem sie halt 10% einbricht. Das hat sich da herauskristallisiert und wenn das sozusagen der ganze Prozess so einer normalen bürgerlichen Art und Weise der Politikführung weitergegangen wäre, dann glaube ich, wäre die AKP auch relativ schnell von der Macht gefallen und du hättest in der Türkei so einen linken, liberalen Diskurs gehabt, der irgendwie also auch bei der CHP, der Republikanischen Volkspartei, angefangen hätte zu dominieren. Das fing damals schon an. Also die CHP, sozusagen die Staatsgründerpartei, die hat am Jahr davor noch einen islamistischen Kandidaten unterstützt gehabt und fing dann 2015 plötzlich an, so von Arbeiterrechten und sowas zu reden, weil es eben auf der linken Seite eine Alternative gab. Und genau, das hätte sich weiterentwickelt und durchgesetzt und dann, glaube ich, wäre das Ende der AKP relativ schnell gegangen. Das haben die jetzt natürlich irgendwie auch gesehen, also nicht nur so schlaue Analytiker wie ich, sondern natürlich auch Leute, die davon betroffen sind, wie die AKP selbst, haben das natürlich auch gesehen. Und es ist klar, dass die sozusagen, also vor allem der Erdogan und die Clique um ihn herum, da schon an einem Punkt waren, wo sie so einen Fall von der Macht eigentlich nicht mehr riskieren können, weil das ein recht großes Risiko ist. Also ich meine, da sind halt ganz viele Korruptionsskandale, also höherrangig irgendwie aufgeflogen, die fliegen ja gerade immer weiter auf. Auch sonstige Verbrechen haben sie begangen, auch während den also Gezi-Protesten hatte sich der Erdogan hingestellt und sozusagen so die Riesenpolizeigewalt legitimiert mit ich habe den Befehl gegeben, natürlich, und so weiter. Also so ein, das wäre nicht so ein normaler Abgang gewesen, wie man das halt aus bürgerlicher Politik kennt, der eine wird dazu gewählt, der andere abgewählt oder so, sondern das wäre ein recht harter Fall gewesen für große Teile der AKP. Deswegen konnten sie sich das nicht leisten. Dann fingen so Koalitionsgespräche an und so, das war irgendwie alles eine Farce. Es war dann klar, dass es recht schnell darum geht, Neuwahlen zu forcieren. Und also zwischen Juni und November, am 1. November haben dann ja die Neuwahlen stattgefunden. Und da ist dann sozusagen so wirklich das passiert, was man eben so eine Eskalation eigentlich der Gewaltspirale nennen kann. Da gab es am 20. Juni das Suruç-Attentat, da sind über 30 Sozialisten und Sozialistinnen, also wieder IS-Selbstmordanschlag, gestorben und ein paar Tage später fing halt das an, was man offiziell Krieg gegen den Terror genannt hat. Also da hieß es, ich glaube, das war der Erdogan selbst, der hat es da hingestellt und meinte, die Türkei ist von einem Terror-Cocktail bedroht. So, also aus, man hatte so alle möglichen Organisationen aufgelistet, IS, PKK, MLKP, DHKPJ und so weiter, also alle Organisationen, die ihm gerade in den Sinn gekommen sind, meinte, also es gibt halt diesen Terror-Cocktail, der bedroht die Türkei und wir müssen sozusagen Krieg dagegen führen. Und das war dann, wenn man sich das de facto angeschaut hat, vor allem massive Luftangriffe auf die Kandilberge, ich glaube so in der ersten Nacht so 200, 300 Bombardierungen oder so. Also wie gesagt, die Kandilberge im Irak, das sind ja, die Orte, wo sich die PKK-Hauptlage befinden, sage ich mal, wo sich auch die Führungsstruktur befindet. Und es fing so eine riesen Inhaftierungswelle an. Also der Menschenrechtsverein hat das mal aufgezählt, zwischen Juli und August fanden so über 2500 politisch motivierte Festnahmen statt und da waren so 100 oder so, 130 oder so, in Bezug auf IS und die Gemeinschaft des Predigers Gülen. Das heißt der Rest, also über 2000 dann halt Kurden, Kurden, linke Demokraten. So weiter, am 10. Oktober, das hat sich ja gestern gejährt, hat dann das Attentat von Ankara stattgefunden. Das war ein Doppelbombenanschlag auf eine Gewerkschaftsdemo. Es war gar nicht eine HDP-Demo, sondern eine Gewerkschaftsdemo für den Frieden. Die Bomben sind vor meiner Nase in die Luft gegangen. Glück gehabt. Da sind über 100 Menschen gestorben, 102 Menschen, glaube ich. Ja, bis zum Herbst 2015, so vor allem, also als diese Eskalation anfing, Bombenanschläge, Luftangriffe auf Kandil, Inhaftierungswelle und so weiter, hat da eben das ja, stattgefunden, diese Autonomieerklärung in zahlreichen kurdischen Städten und Bezirken, wo es hieß, okay, wir haben jetzt sozusagen alle Mittel parlamentarischer Politik irgendwie ausgenutzt, die uns sozusagen offen standen, um eine relativ friedliche Lösung herbeizuführen. Das klappt nicht, was stattdessen stattfindet, ist das hier. Ergo nehmen wir die Sache jetzt selbst in die Hand und verwalten uns selbst und verteidigen diese Gebiete auch, wenn der türkische Staat sich dazu entschließen sollte, dort eben einzumarschieren. Und da wurden eben in zahlreichen Städten, über ein Dutzend Städten, in dem Gräben ausgehoben, Barrikaden gebaut und so weiter. Und dann folgte natürlich prompt die Reaktion des türkischen Staates darauf. Die erste Ausgangssperre fing in Cizre an, ich glaube es war am 4. September, weiß ich nicht mehr so genau, ging 12 Tage. Ja, damals dachten wir, das ist irgendwie das Brutalste, was wir je gesehen haben. Mittlerweile würde ich das sozusagen als eine Trainingsmission einstufen für die ganzen Polizeisondereinsatzkräfte, die da zum ersten Mal so großflächig in Offensivoperationen involviert wurden. Ja, dann hatten wir die Neuwahlen, 1. November 2015. Die Rechnung der AKP ist aufgegangen, beziehungsweise welche Rechnung hatte sie gehabt? Ich würde sagen, also so eine gezielte Eskalation von Gewalt, begleitet mit so einem Terror- respektive Antiterror-Diskurs, hat eigentlich eine relativ klare Motivation sozusagen gehabt, was damit erreicht werden sollte, weil du hast sozusagen einerseits hast du halt so Dynamiken wie halt den Gezi-Aufstand motivieren, also halt so linke, demokratische und so weiter, und andererseits hast du in der Türkei historisch, also in der modernen Türkei, eben auch starke chauvinistisch-nationalistische Reflexe. Und dadurch, dass du halt diese Gewaltspirale eskalierst und das sozusagen über den Terror- und Antiterror-Diskurs dann sozusagen versuchst zu verkaufen, versuchst du diese Reflexe sozusagen für dich zu mobilisieren und die Legitimation, die du anderweitig verloren hast, also so auf demokratischem Wege oder so, auf diesem Wege bei anderen Teilen der Gesellschaft einzuholen. Einerseits das, andererseits war die Absicht dahinter natürlich auch, den Staat hinter sich wieder zu einen, also die unterschiedlichen Staatsapparate inklusive des Militärs wieder sozusagen hinter sich zu einen, indem man sich präsentiert hat als sozusagen das politische Subjekt, was da diese Bedrohung der Einheit des Staates niederkämpfen kann. Das hat weitestgehend funktioniert, würde ich sagen, also diese Rechnung ist aufgegangen. Deswegen als Beispiel, ne, also massives Comeback der AKP, die ist von 40% dann wieder auf 50% hochgegangen. Und wenn du die halt anguckst, die größte Verschiebung fand halt statt, also Wählerstimmverschiebung von der MHP, also die klassische faschistische Partei der Türkei, so die so Paramilitärs unterhält und so, also seit den 50ern, 60ern, von einem Offizier gegründet wurde, von einem Faschistoiden und so weiter. Von dieser Partei, die Stimmen, also sind halt 2 Millionen Stimmen zur AKP rübergewandert. Offensichtlich, dass das funktioniert hat. Einerseits, andererseits, genau, hat man sozusagen während der Eskalation des Krieges, das fing dann erst nach diesen Wahlen so richtig an, da wurde das auf alle möglichen Städte ausgeweitet, also nicht nur diese 12 Tage in Cizre, da kam dann vor allem Militär zum Einsatz. Militär zum Einsatz heißt dann eben Panzer, Artillerie, Special Forces und so weiter, und dadurch wurde natürlich das Militär wieder rehabilitiert, was damals sehr viel Ansehen verloren hatte, weil schon seit Jahren eigentlich gegen führende Figuren im Militär Verfahren laufen wegen Putschplänen. Und ja, dadurch hatte man das Militär wieder rehabilitiert und ein Bündnis, ein, wie wir heute wissen, recht fragiles Bündnis, ist man mit dem Militär eingegangen. Und das war einerseits, und andererseits, was stattgefunden hat, so vor allem im Westen der Türkei, war dann, so das hat man so gesehen, das hat einfach eingebrochen, so du hattest davor so eine massive optimistische, kämpferische Stimmung, so, ja, so vor allem so im Vorlauf zum 7. Juni, und dann war das halt vorbei. So, du hattest halt einen Rückzug von der Straße, die Leute sind nicht mehr auf die Straße gegangen, weil du halt diese ganzen Anschläge und Tote und sowas hattest. Genau, dann kommen wir sozusagen jetzt zum Kernthema, zu der Eskalation des Krieges in den kurdischen Städten. Kurz bevor ich ein bisschen ins Detail gehe, so ein allgemeiner Überblick. Wie gesagt, das hat dann vor allem ab Dezember an Massivität zugenommen, seitdem eben auch das Militär und Militäreinheiten involviert waren in diesem Krieg. Und das war eben recht ausufernd. Da steht da 22 Districts of 7 Cities, das ist falsch übersetzt. Es sind 7 Provinzen, es sind mehr als 7 Städte, also mehr als ein Dutzend, also 15 oder 16 Städte bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, ganz genau wie viel, aber mehr als ein Dutzend Städte hat sozusagen dieser Krieg stattgefunden. Und das läuft dann sozusagen, also auch juristisch unter dem Titel Ausgangssperre, so, was natürlich irgendwie, also es trifft natürlich den Sachverhalt nicht, sage ich mal, weil was du dir irgendwie unter Ausgangssperre vorstellst, ist halt, was heißt, du darfst auf 4 oder so nicht mehr auf die Straße und dann ist halt irgendwie Polizei auf der Straße oder so und dann aber am nächsten Tag, den Tag über wieder normal oder so. Und was hier halt stattgefunden hat, ist halt so durchgängig, also 24 Stunden Ausgangssperren. Und also in dem Fall, wo die Statistik erhoben wurde, zum Beispiel in Sur, das ist ein Bezirk von Diyarbakır, also der kurdischen Hauptstadt quasi in der Türkei, ging das eben über Monate, also ununterbrochen so. Das heißt, du hast die ganze Zeit da Ausgangssperre, darfst auch als Zivilist nicht raus und bist dann also ja im Prinzip Freiwild, wenn du das machst. Und genau, es ist, also während diese Auseinandersetzungen noch liefen, ist auch im Parlament dann noch eine Gesetzesvorlage durchgekommen, die dann halt sagt, also Soldaten, die in diesen Operationen involviert sind oder waren, dürfen nicht angeklagt werden, außer der Präsident genehmigt das. Das heißt also quasi de facto Immunität für das Vorgehen des Militärs dort, wurde parlamentarisch ausgesprochen. Ansonsten, wie das sozusagen abläuft, also zum Teil, also im Prinzip ist es überall dieselbe Art und Weise gewesen. Es hat sich halt sozusagen darin unterschieden, bezieht sich diese Ausgangssperre und die Belagerung auf einen Bezirk oder auf eine ganze Stadt oder so, wie in Cizre oder Silopi, da also ging es auf die gesamte Stadt. In Sur oder so ging es sozusagen nur auf einen Teil sozusagen der Stadt. Also diese Ausgangssperren oder hauptsächlich sozusagen nur auf einen Teil der Stadt. Und du hattest dann halt irgendwie, also der Fall war dann halt immer der, so du hast so 4, 5 Städte oder Bezirke, wo diese Ausgangssperre offiziell erklärt ist und dann eben diese Konflikte, also militärische Auseinandersetzung stattfindet. Und dann hast du halt so mindestens ein Dutzend andere Städte oder so, wo halt das stattfindet, was der Mensch, den ihr da gehört habt, der so länger redet und wo der Sound ein bisschen sehr schlecht ist, de facto Ausgangssperre nennt. Also da ist dann keine Ausgangssperre verhängt, aber so ab 4 oder so gehst du halt nicht mehr auf die Straße, weil alle Hauptstraßen sind halt von Panzerwagen irgendwie durchkreuzt oder die patrouillieren da und du hast jede Nacht, also auch in diesen Bezirken, ich meine, wir sind da ja auch geblieben, auch nachts in Idil war das, die Stadt heißt Idil, knallt halt überall so aus allen Richtungen, so Bomben, Kugeln, alles was da eben zum Einsatz kommt. Ja, das ist, also dieser Krieg wurde natürlich ausgetragen in Bezirken, die genauso zivil waren. Das sieht man sozusagen auch an der Zahl ziviler Opfer. Die ist natürlich nicht aktuell, also 338 war damals die Zahl. Da sind danach noch sehr viele Opfer, also die Opferzahl ist gestiegen, weil man die Leichen in Trümmern noch gefunden hat. Und es gibt irgendwie noch eine Reihe an nicht identifizierten oder nicht identifizierbaren ja, Leichen, weil sozusagen diese ja, Leichenüberreste, die man gefunden hat, vor allem in Cizre, gehe ich gleich darauf ein, sozusagen so verstümmelt oder so unkenntlich waren, dass man nicht mehr identifizieren konnte, welche Personen oder wie viele Personen überhaupt das mal gewesen sind. Genau, ansonsten Großteil der zivilen Toten, zum Beispiel über Blutverlust oder so, also gar nicht tödlich verletzt, sondern verblutet, weil Krankenwagen nicht durchgelassen wird oder stirbt innerhalb der eigenen 4 Wände, also in der eigenen Wohnung drin. Also was sozusagen für die Willkür der militärischen Vorgehensweise spricht. Andererseits hast du halt immer also Strom abgeschalten, Funknetzwerk abgeschalten und natürlich sehr viel schwere Artillerie im Einsatz. So, ich gebe so ein paar Beispiele jetzt. Also wir waren in 7 bis 10 Städten oder so. Ich kann, also wie gesagt, es ist überall im Prinzip nach ähnlich. Gibt sozusagen vor allem Beispiel aus Diyarbakır, wo sozusagen Sur ist ein Bezirk von Diyarbakır, da ging diese Auseinandersetzung am längsten, also über 4 Monate durchgängig. Genau, weil das sozusagen sinnbildlich eigentlich für dieses Vorgehen ist. Okay, nur, dass ihr euch die Dimension sozusagen vorstellen könnt. Ja, das ist eine Karte von Diyarbakır und die hauptsächlichen Auseinandersetzungen, die in dieser Stadt stattgefunden haben, in dem Bezirk Chur, das ist die Altstadt, ist dieser kleine Teil, so die historische Altstadt. Nahaufnahme, da seht ihr auch den Maßstab, also wenn ihr das irgendwie nehmt, also 250 Meter, dann seht ihr, dass es halt irgendwie maximal 2 Kilometer Länge, 2 Kilometer Breite. Und eine Zeit lang war über dieses gesamte Viertel eine Ausgangssperre verhängt, aber hauptsächlich sozusagen in den Teilen östlich von dieser Gazi-Jad-Dissi, die das Viertel teilt. So, also in diesem kleinen Bezirk, müsst ihr euch vorstellen, hat quasi über 4 Monate lang haben diese Gefechte stattgefunden. Das Interessante jetzt an diesem Viertel, Sur heißt einfach Mauern, ja, also Altstadtmauern quasi, es ist halt ein uraltes Gebiet irgendwie, wo du, also so klassisch Multikulti quasi, du hast eine armenische Geschichte, eine jüdische Geschichte, du hast ganz viele unterschiedliche Kirchen der unterschiedlichsten Konfessionen und Moscheen und sowas, also so ein sehr traditions- oder geschichtslastiges Viertel im Prinzip. Und andererseits hast du sozusagen, was sozusagen das für den jetzigen Konflikt ausschlaggebende ist, die Bevölkerung, die dort sozusagen wohnt, das sind zum Großteil eben die Leute, die in den 90er Jahren während der Krieg sozusagen in den kurdischen Gebieten in Kurdistan auf dem Land ausgetragen wurde. Da wurden so 3.000 bis 4.000 Dörfer niedergebrannt. Die Leute mussten irgendwo zwangsemigrieren oder fliehen. Und Sur ist halt so ein Bezirk, wo ganz viele Menschen von damals hingeflogen sind. Und das ist so ein sehr ärmliches Viertel gewesen. Einerseits, andererseits eben ein Viertel, wo die kurdische Befreiungsbewegung enorm stark war so, oder ist. Und da siehst du sozusagen Wahlergebnissen. Ich glaube, ein Viertel Sur das ist bei 70% oder so, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, irgendwo zwischen 60% und 70%, die halt für die kurdische Kommunalpartei, DBP, aktuell, respektive für HDP bei Parlamentswahlen geht. Und du hast da so, also so die Ansätze dieser rätedemokratischen Vorstellung von Selbstverwaltung hast du da schon längst vor dem Konflikt irgendwie gehabt. Ja? Das nennt sich dann halt Volksräte, das sind dann halt die Leute von vor Ort, involviert und versuchen da dieses Viertel gemeinsam nochmal sozusagen parallel auch zu der Kommunalstruktur zu verwalten. Und also diese Volksräte haben dann da so mehrere Häuser, wo sich dann eben die Leute des Bezirks treffen und da von unten sozusagen diese Politik machen. Das ist im Übrigen in den meisten Städten so gewesen, wenn du dir das Wahlverhalten oder so anschaust, die Städte und Bezirke, wo der Krieg stattgefunden hat, das heißt immer irgendwo zwischen 60 bis 90% sozusagen ja, Wählerstimmen für kurdische, pro-kurdische linke Parteien. So Cizre, Hakkari geht es dann schon gegen 90%. Da sind es dann eigentlich nur noch mehr die Staatsbeamten, die diese Parteien nicht wählen. Die werden alle von Ankara, also vom Zentralstaat, entsandt. Genau, das hast du auf der einen Seite, also sozusagen diese interessante oder diesen geschichtlichen Background, dass du da eine sehr starke Verankerung der kurdischen Befreiungsbewegung hast und vor allem eben ärmlich geprägt, also sehr proletarisch geprägt ist. Und auf der anderen Seite, quasi militärisch betrachtet, hast du, das ist halt so eine Altstadt, die mega, also irgendwann richtig mega enge Gassen hat. Also recht eng und auch recht, also die Distanzen sind recht kurz. Also so ein Kommandotyp, der im Fernsehen mal gesprochen hat, der meinte dann, also die Distanz, auf die wir kämpfen, ist so weit wie ein Handgranatenwurf. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit meine Handgranate werfen kann, aber vermutlich, das heißt nicht viel weiter als 20 Meter oder so. Also recht enge, recht kleine Gässchen hast du dann irgendwann und die sind dann so dünn. Ich meine, ich war in diesem Viertel, also weil es historisch mega spannend ist, also längst vor dem Krieg und so. Das ist dann irgendwann so eng, da passt erstens kein Panzerwagen mehr durch, so. Auch ein kleiner nicht mehr und du hast dann, also da können sich halt maximal so 2 Leute oder so nebeneinander hinstellen. Das heißt, du hast also militärisch betrachtet als Verteidiger natürlich enormen Vorteil, weil du dich überall verschanzen kannst, der Angreifer nicht so wirklich vorrücken kann und so weiter. Und Ja, was dann in dem Fall der türkische Staat stattdessen gemacht hat, ist, dass er dann, also irgendwann, wie gesagt, also kam er dann nicht mehr gut durch, ohne zumindest große Verluste zu geben. Dann wurde halt irgendwann einfach drumherum schwere Artillerie und Panzer aufgestellt, die dann halt permanent gegen dieses, vor allem östlich von dieser Gazi-Dschad, der Dschadisse rein bombardiert haben. Was logischerweise zum Ergebnis hatte, dass, also es ist eine Zahl von der JHP, der Republikanischen Volkspartei, 4/5 der Gebäude, die dort waren, mindestens beschädigt bis nicht mehr nutzbar geworden sind. Und was du dann, also die, was dann passiert ist, nachdem die Auseinandersetzungen geendet haben, und das ist in etwa in allen anderen Städten auch passiert, ich glaube in Sur sind die irgendwann im Mai oder Juni zu Ende gegangen, also die restlichen kurdischen Kräfte haben sich entweder zurückgezogen oder sich ergeben. Damit hat diese Konfliktphase zuerst aufgehört. Hat zuerst eben so eine massive Enteignungswelle stattgefunden in Sur. Alles, was da in Rot markiert ist, wurde enteignet. Was blau ist, war schon staatlich. Also sprich, das gesamte Gebiet ist jetzt sozusagen verstaatlicht. Und der Staat macht da sozusagen, was ihm gefällt. Und was er sozusagen vorhat, und das sieht man, also es gibt dann auch so Propaganda-Videos oder wie auch immer man die nennen möchte, also so Videos, die halt zeigen, was der Staat davor hat zu machen quasi. Ja? Vor allem so östlich von der Gazi-Dschadisse, wo wie gesagt die meisten Gebäude zertrümmert sind oder beschädigt wurden. Und da siehst du halt vor allem so breite Gassen und irgendwie so luxuriösere Wohnungen. Und das ist halt so die, wie ich sagen, klassische Geografie der Aufstandsbekämpfung. Also es findet ja auch bei der Pariser Kommune statt oder so, haut man ja die ganzen Enggassen weg und baut halt breite Straßen, damit man da keine Barrikaden mehr hinbauen kann, damit da halt Kanonen und Panzer durchfahren können, für den Fall, dass sich sowas wieder ereignet. Und auf der anderen Seite natürlich dadurch, dass du da halt irgendwie luxuriösere oder eben halt nicht mehr so heruntergekommene Häuser hast, werden natürlich die Leute, die davor dort gewohnt haben, dort nicht wieder zurückgehen können, weil sich die Mieten nicht mehr werden leisten können. Und das ist sozusagen die Stammbasis, also proletarische Stammbasis der kurdischen Befreiungsbewegung gewesen. Und da geht das also offensichtlich darum, sozusagen diese, also einerseits militärisch vorzusorgen, falls das wieder passiert, dass man es dann halt einfach hat, und zum Zweiten eben soziologisch betrachtet, diese Leute, die die Stammbasis sind, von dort zu vertreiben. Und ja, es ist, bis heute sind noch große Teile dieses Bezirkes unzugänglich, vor allem der östliche Teil ist dann einfach so, zum Beispiel, du hast dann in allen diesen, das ist eine Aufnahme noch vom August von einer Freundin von mir, da siehst du einerseits, also wie eng sozusagen diese Gassen sind, und das ist noch eine relativ breite Gasse, und in all diese Gassen, die dann halt in dieses östliche Viertel reingehen, sind dann halt so fette Betonblöcke irgendwie aufgestellt, das heißt, du kommst da nicht rein. Und während du da halt nicht reinkommst, sind da halt die ganze Zeit, das sieht man so, also so Räummaschinen, die fahren da halt rein und schleppen halt quasi alles raus, beziehungsweise machen das, die Gebäude, die irgendwie noch beschädigt waren, reißen sie halt komplett nieder und schütten den ganzen Schutt dann halt sozusagen südlich, da so gibt es so einen Hang von der Stadt raus, und da schütten sie dann alles auf, und dann kannst du da hingehen und gucken, ob du noch Gegenstände oder Verwandte findest, die in den Trümmern rumliegen. Das sieht, also es ist in etwa in allen Städten, wie gesagt, gleich. Ich mache da jetzt keine Details, ich zeige euch nur ein paar der virulentesten Bilder, wie das hier zum Beispiel, das ist in Nusaybin, wie eben Nusaybin danach aussieht. Ich glaube, Nusaybin war auch komplette Stadt, Ausgangssperre, ich bin mir nicht so ganz sicher. Du siehst natürlich einerseits sozusagen diese komplette Zerstörung, die da stattgefunden hat, also auf hunderte Meter ist alles kaputt, also davon wirst du nichts mehr nutzen werden. Und zum andererseits, also ich meine, das ist natürlich ein Bild, was auch durch die Regierungspresse ging und so, also es ist jetzt nicht ein kritischer Fotograf, der das irgendwie mit einem Schnappschuss aufgenommen hat, sondern das ist halt bewusst lanciert. Also du siehst ja diese ganzen türkischen Fahnen und so. Und das eigentliche Bild war, das habe ich nicht mehr gefunden, da haben diese ganzen Soldaten auch noch gepostet, also die haben sich da so in so einem Halbkreis umgestellt und die hat so gepostet. So, also wir haben es euch gegeben quasi. Das ist natürlich die Message, die damit vermittelt werden soll. Oder so sieht das zum Beispiel in Nusaybin auch aus. Also da seht ihr alles, was da sozusagen leere Fläche ist, war mal Gebäude. So, ihr seht die Räummaschinen, das ist sozusagen alles niedergerissen, weggetragen geworden. Es steht halt quasi noch mehr die Moschee da und eben so ein Gebäude an der Ecke. Und das sieht in Schirnak genauso aus. Genau. Ansonsten als letztes Beispiel sozusagen für die Grausamkeiten oder die Barbarei dieses Krieges. Nochmal das Massaker in Gizeh. Ihr habt am Ende von der Doku ist so eine Frau mit so einem weißen Kopftuch, die so ein Klagelied anstimmt, also Klagelied, Fluch auf Erdogan. Und dann erzählt die Figur Yüksek da von diesen sogenannten Kellern des Grauens. Und also da, wo diese ältere Frau das Klagelied anstimmt, das ist in einem dieser Keller. Das ist in Gizeh. Gizeh ist sozusagen erneut sozusagen einer der wichtigsten Städte für die kurdischen Befreiungsbewegungen. Ich glaube, so gegen 90% wieder die Stimmen. Es liegt direkt an der syrischen Grenze, also eben halt auch zu Rojava, um die Ecke gewissermaßen. Und das heißt, in Gizeh wurde ein Exempel statuiert. Es ist halt auch eine Stadt, die so in so einem Tal liegt. So, das heißt, du hast drumherum so ja, Hügel, Gebirge und so. Und also wir haben es einmal geschafft, auf so 2 Kilometer oder so in die Nähe von der Stadt zu fahren. Und dann wirst du halt von so einem Militärcheckpoint aufgehalten und zurückgeschickt. Und dann siehst du halt, also auf jedem Hügel steht dann halt so ein Panzer und die schießen halt die ganze Zeit in diese Stadt rein. Und also das ist schon, also auf 2 Kilometer Entfernung haut das dich schon fast von den Füßen. Das einerseits und dann eben diese ja, sogenannten Keller des Grauens in Gizeh, das war so in den letzten Tagen und Wochen der Gefechte, haben sich halt mehrere hunderte Menschen in so drei Keller zurückgezogen. So unter denen werden, würde ich sagen, sicherlich auch verwundete Kämpfer und Kämpferinnen gewesen sein. Jedenfalls waren die alle unbewaffnet. Und dann fingen halt so... Also hat man sozusagen Kontakt mit den staatlichen Stellen aufgenommen und mit der EDP, um zu sagen, okay, wir sind da halt so und so viele hundert Leute, ergeben uns, beziehungsweise wir haben Verletzte da. Und dann kam es halt zu sowas wie einem Abkommen, wo die staatlichen Stellen gesagt haben, okay, gebt uns eure Koordinaten, dann schicken wir euch sozusagen Krankenwagen durch. Und dann haben sie diese Koordinaten durchgegeben. Und diese ganzen EDP-Leute, die waren währenddem halt am Telefon mit den Leuten, die in diesen Kellern waren. Und kurz nachdem die halt die Koordinaten durchgeben, hören die halt nur noch mehr, wie die Menschen auf der anderen Seite schreien und dann ist die Funkverbindung weg. Und genau, was genau da passiert, das wissen wir nach wie vor nicht. Also es gibt keine unabhängige Untersuchung dazu. Aber ihr seht ja auch, wie es innen drin in diesem Keller aussah, also komplett ausgebrannt. Das heißt, da sind entweder Chemiewaffen zum Einsatz gekommen oder da wurde Benzin reingekippt. Weiß man nicht so genau. Da sind eine Dutzende von Menschen dabei massakriert worden. Die Zahl, also man geht von mindestens 70 Menschen aus, das geht bis über 150. Man weiß es nicht genau, wie gesagt, weil Großteil der Überreste, sozusagen, also menschliche oder Leichenüberreste, die sich dort befinden, halt irgendwie verbrannt, zur Asche sind oder geschmolzen sind und deswegen nicht mehr identifiziert werden können. Also man weiß auch nicht, deswegen weiß man auch nicht so genau, wie viele Menschen dort gestorben sind, massakriert wurden. So viel sozusagen anhand einem Beispiel von Diyarbakir zu der Kriegsführung, die Art und Weise, wie das da ablief. Ein bisschen was sozusagen zu den kurdischen Kämpfern und Kämpferinnen, die autonomen Bezirke quasi verteidigt haben. Ich meine, wir konnten ein paar solche Bezirke irgendwie noch rein, so Musaibin, Idil und Yüksekova vor allem, da gab es diese Auseinandersetzung noch nicht oder noch nicht wieder, wie in Musaibin. Und dann kannst du da als Journalist normalerweise schon rein. Ja, das sind dann so Gebiete, da hast du halt irgendwie, also Musaibin habe ich mal angefangen zu zählen und habe es dann irgendwann sein lassen. Also hunderte von Barrikaden und Gräben. Und genau, da hast du halt diese Einheiten, also übersetzt heißen die Zivilverteidigungseinheiten, YPC. YPC Jin ist sozusagen die Frauenabteilung. Und genau, wenn du dir das irgendwie anguckst, also vor allem in der staatlichen Presse hieß es dann, also entweder einerseits, das sind irgendwie so Agro-Jugendliche, die sind irgendwie halt aggressiv oder wütend und neigen halt zu Gewalt. Oder die andere Schiene war halt immer, da sind eigentlich gar keine Jugendlichen, sondern das sind alles PKK-Kader. Und wie gesagt, ich konnte ja mit den meisten Jugendlichen, also ich konnte mit vielen von denen da halt irgendwie reden. Meisten von denen sind sehr jung, also jünger als ich, fast alle, also bis auch zu 20-Jährige oder so, habe ich da gesehen. Und genau, was du da halt siehst, also du setzt dich mit denen da halt so hin, wie wir uns jetzt irgendwie hinsetzen, und dann redest du mit denen halt über Politik und Ideologie, was ist dein Begriff von Demokratie, was hältst du von der EU und so, also so wie man normal irgendwie politisch unter Jugendlichen redet. Die haben eine recht klare politische und ideologische Bildung, also im Gegensatz zu dieser Vorstellung von, das sind irgendwelche so Agro-Jugendliche, die nur gewaltaffin sind, hatte ich hier den Eindruck, die sind halt ganz gut politisch und ideologisch sozusagen geschult. Man merkt auch, dass sie sich in diesen Gebieten, wo sie sich halt irgendwie aufhalten, recht gut auskennen. Das heißt, das sind halt irgendwie Jugendliche aus diesem Bezirk, noch mit den Leuten, die da halt, also auch zivilen Leuten, die da noch vorhanden waren, also ein sehr vertrautes Klima mit denen hatten. So, und da würde ich sagen, also mein Eindruck war, das sind vor allem sozusagen die Jugendlichen, die sozusagen Kinder waren, als ihre Familien in den 90ern von den Dörfern halt in diese Städte und in diese Bezirke geflohen sind, sich dann halt politisch und ideologisch gebildet haben im Rahmen der kurdischen Befreiungsbewegung und dann eben im Rahmen dieses Krieges angefangen haben, diese städtische Miliz zu stellen. Und dann siehst du, ein paar von denen sind halt erfahrene so, also du merkst es an ihrem Umgang, ein paar sind sehr unerfahren, also du merkst halt, wie jemand eine Waffe hält, ob diese Waffe der Person vertraut wirkt oder nicht. Das ist so durchmischt. Und dann hast du so immer so versprengt zwischen diesen Leuten mit den Waffen, hast du dann immer mal wieder so einen Typen, der dann nochmal bedeutend älter wirkt, nochmal viel professioneller wirkt und auch ganz anderes Equipment hat, also bessere Waffen und sowas. Und von den Leuten, von denen habe ich so ein, zwei gesehen oder so, gehe ich davon aus, das sind PKK-Guerillas. So, und das war aber die Minderheit, die ich sehen konnte, und alle anderen Kollegen vom LCM auch. Und von denen würde ich halt ausgehen, was die halt machen, ist, die koordinieren sozusagen diese ganzen militärischen Sachen, machen das Training dort in den Städten. Und der Großteil wird aber von diesen Jugendlichen selbst gemacht. Okay, so viel zu den Verteidigern. Vielleicht noch ein bisschen was zum aktuellen. Genau, die Auseinandersetzungen, die haben dann sozusagen mit Mai, Juni, also in der Form, wie es stattgefunden hat, aufgehört. Also die kurdischen Kräfte haben sich zurückgezogen. Großteils oder haben sich ergeben oder so. Das Ergebnis davon war halt, wie ihr sehen konntet, also dass da zahlreiche Städte in Schutt und Asche liegen. Was eindeutig und beobachtet war, war auch unter der zivilen Bevölkerung, war natürlich eine massive Entfremdung gegenüber dem Staat, also gegenüber dem türkischen Staat. Also ich meine, ich habe sehr viel, also mehrere Leute getroffen, die dann halt irgendwie meinten, hier, das ist mein türkischer Pass, den kannst du haben, den kannst du auch verbrennen, das ist mir Schnuppe, dieser Staat sagt mir nichts mehr. Und das ist sozusagen eine der Ergebnisse dieser Kriegsführung, würde ich sagen, dass es für den Staat sehr schwierig wird, dort nochmal als eine zivile Macht aufzutauchen. Also kurz- bis mittelfristig sicherlich. Und dass er sozusagen immer, wenn er dort die Kontrolle behalten will, das militärisch oder erzrepressiv machen muss, was er ja gerade auch macht. Einerseits das, andererseits auch die Bank durch irgendwie bei den Leuten, die auch in diesen autonomen Gebieten und so noch geblieben sind, also bei der Zivilbevölkerung jetzt, war immer so eine Hoffnung auf so der Frühling kommt, so, das ist so ein Satz gewesen, den man sehr oft gehört hat, und das war mit so einer Hoffnung verbunden, so im Sinn von, die Kommandantin sagt das ja, die bessere Hausart, im Winter kann sich die Guerilla nicht bewegen, so, und wenn dann der Frühling kommt, dann sieht es anders aus. Und das hat so ein bisschen die Hoffnung erweckt, dass dann sozusagen die PKK so eine Riesenoffensive macht und quasi alle Städte wieder zurückerobert oder so. Und das hat in der Form nicht stattgefunden. Was aber stattdessen stattgefunden hat, und das spiegelt sich sehr wenig in die Nachrichtenberichterstattung wieder, ist, dass natürlich dennoch eine massive Intensivierung des Krieges auf dem Land seitens der PKK und in den Metropolen seitens der TAK stattgefunden hat. Das sind die Freiheitsfeinden Kurdistans, und die haben dann eben angefangen, so Städten wie Ankara oder Istanbul Bomben hochgehen zu lassen, zum Großteil bei so Polizeihauptquartieren oder in der Nähe von Polizeipatrouillen. Und was die PKK halt gemacht hat, ich meine, zeitlang war das so, dass halt jede Woche irgendwie 2, 3 Hauptquartiere mit mehreren Tonnen Sprengstoff in die Luft gejagt wurden und sozusagen auf dem Land der Krieg intensiviert wurde. So, was weiß ich, Anfang September oder so, so ein Bezirk namens Çukurca, so ein Kernland sozusagen der kurdischen Bewegung, hast du dann so heftige Gefechte gehabt Anfang September, dass sich der Oberkommandierende der Gendarmerie, der türkischen Güler mit Nachnamen hingestellt hat und gesagt hat, wir führen da gerade einen Krieg um Leben und Tod. Also das ist schon recht intensiv geworden. Es war, wie gesagt, nicht diese erwartete, PKK stimmt jetzt alle Städte, aber dennoch eben so eine Intensivierung des Krieges hat stattgefunden. Ja, ansonsten hast du natürlich eine enorme politische und wirtschaftliche Instabilität gehabt. Also in erster Linie hat sich das natürlich auf den Tourismus ausgewirkt, auf zweiter Linie auf ausländisches Kapital. Also mittlerweile haben, ich glaube, bis auf Fitch, also es gibt ja diese 3 großen Ratingagenturen und nur eine hat die Türkei noch nicht auf Ramsch-Niveau eingestuft. Das heißt natürlich irgendwie, also ausländisches Kapital ist für die türkische Wirtschaft enorm wichtig. Das ist so die Refinanzierungsquelle. Dann hast du halt einen riesen Wertverfall der Lira gegen den Dollar und Euro vor allem. Und das heißt natürlich, dass deine, also nicht deine, sondern die Schulden sozusagen der Wirtschaft gegenüber dem Ausland massiv steigen. Ja, und dann hast du natürlich einen Militärputsch gegeben, was, würde ich sagen, offensichtlich unter politischer Instabilität rangiert. Es gibt eine weite Debatte, auch also innerhalb der türkischen Linken, was den Putsch angeht, wer das war, warum, wie und so weiter. Darauf würde ich jetzt erstmal nicht eingehen, sondern wenn es euch interessiert, können wir in der Diskussion darauf eingehen. Worin sich aber dann alle mittlerweile einig sind, ist, dass das, was halt stattdessen stattfindet oder seitdem stattfindet, ab dem 15. Juli, so ein Gegenputsch halt ist. Und ich habe mittlerweile den Zahlenüberblick nicht mehr. Also es wird so von 100.000 bis 150.000 staatlich, also öffentlich Bediensteten gesprochen, die entweder suspendiert wurden, Untersuchungshaft genommen wurden, gegen die Verfahren laufen oder andere Formen sozusagen der politischen Verfolgung stattgefunden haben, der entweder der Innenminister oder der Justizminister davon gesprochen hat, dass mittlerweile 33.000, also nach dem Putsch und im Rahmen dieses Putsches, 33.000 Menschen inhaftiert wurden. Es herrscht der Ausnahmezustand, der wurde jetzt nochmal 3 Monate verlängert. Kann man im Prinzip tun und lassen, was man will. Und das andere Interessante an der Sache ist ja, ich meine, du hast so eine Säuberung im Militär gehabt, so. Du hast so einen Großteil der, also Admirals- und Generalsränge, so 350 oder so, und mehr als 200 von denen wurden suspendiert. So. Und da musst du ja stattdessen irgendwie andere Leute haben, sonst ist deine Armee funktionsunfähig. Und das Interessante an der Sache ist, die Militärs, die statt den jetzigen Militärs reinkamen, also die angeklagt werden, dass sie Putschisten sind, die waren bis vor 2 Jahren selbst noch im Knast mit dem Vorwurf, dass sie Putschisten sind. Also du wechselst sozusagen die Putschisten-Clique aus. Und wenn du dir auch diese Leute anschaust, das waren riesen AKP-Feinde, also diese Generäle und sowas, die so ein bisschen Russland und Syrien näher sind, als die Generäle, die jetzt geputscht haben, an deren Mentalität wird sich nicht viel geändert haben. Also sobald die erste Gelegenheit sehen oder es ihnen opportun ist, werden sie wieder versuchen zu putschen oder irgendwas anderes zu machen. Also ich glaube nicht, dass sie sich damit eine große Stabilität ins Boot geholt haben, die AKP. Genau, dann hast du natürlich die Syrien-Invasion ab dem 24. August, also ich würde das eine Syrien-Invasion nennen, wo das irgendwie offensichtlich ist, dass das vor allem sozusagen gegen Rojava richtet ist, also vor allem gegen die kurdische Bewegung, weil die ja wiederum angekündigt hatte, den Korridor zwischen den beiden Kantonen Afrin und Kobane zu schließen. Also am Tag vor dieser Invasion hatte sich so ein Militärrat gebildet, der gesagt hat, wir nehmen jetzt Jalablus ein, also der Ort, wo die türkische Armee zuerst einmarschiert ist, und von dort aus gehen wir Richtung Afrin und vereinen sozusagen diese Kantone. Und genau, die Türkei ist da also offen deklariert, auch gegen den Terrorkorridor, wie es genannt wurde, da einmarschiert. Darüber können wir auch diskutieren. Ansonsten hat natürlich das stattgefunden, was alle vorhergesagt haben. Also
im Rahmen dieses Gegenputsches, was du halt zuerst hattest, waren so vor allem Leute, also die suspendiert oder in Haft genommen wurden, oder also wurden auch Dutzende von Gewerkschaften geschlossen. Das waren so alle, also dem wurde vorgeworfen, sozusagen Mitglieder der Fethullah Gülen-Gemeinschaft zu sein. Und haben natürlich alle vorhergesagt, dass das bei denen nicht stehen bleibt, sondern sich eben auch ausweitet auf die Linke und vor allem auf die kurdische Bewegung. Genau das findet sozusagen spätestens seit September statt. Du hast irgendwie x Kanäle, TV- und Radiokanäle, die mittlerweile per Zwang geschlossen wurden, mitunter so kurdische so Kinderkanäle, also die so Zeichentrickfilme gezeigt haben und sowas. Aber auch so einen großen, wichtigen Kanal wie IMEJ TV, der halt also pro-kurdisch, links, liberal, könnte man sagen, ist und der also ein sehr guter Kanal und auch eine sehr gute Informationsquelle ist, der wurde auch geschlossen und viele andere auch. Gegen Journalisten, die also die Situation von journalistischer Arbeit ist sowieso schon sehr schlecht in der Türkei, von halt irgendwie die Repression wurde halt irgendwie hochgefahren und auch irgendwie so bekanntere, wichtigere Leute, wie zum Beispiel Celal Başlangıç oder so, dem wurde zum Beispiel der Pass entzogen und der darf sozusagen das Land nicht mehr verlassen. Und dann erst vor kurzem fing dann eben die Einsetzung von Zwangsverwaltern ein in all diesen Kommunen, also Städten und Bezirken, auch wo dieser Krieg geführt wurde. Es sind mittlerweile, glaube ich, 25 Kommunen, wo sozusagen die gewählte Stadtregierung ersetzt wurde durch Zwangsverwalter, die da sozusagen mit schweren Waffen aufgekreuzt sind. Und also zum Beispiel Diyarbakır, die Verwaltung dort, die das nicht aufgegeben hat, rausgeschmissen hat. Und was du ab heute hast, ist, das hat sich heute entwickelt, gestern oder heute, ist, dass so all diese Führungsstrukturen der HDP und der DBP in dieser Region, die sind alle in Untersuchungshaft seit heute. Und nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie so ein Zwangsverwalter aussieht. Das war so vor allem in den ersten Tagen so. Danach hat der Innenminister und so gesagt, macht mal locker, nicht so offensichtlich, so in dem Stil. Das ist also eine kurdische Kommune, die durch einen Zwangsverwalter ersetzt wurde. Also die Botschaft ist relativ klar. Kurdische Tabellen und so wurden entfernt, zum Teil später wieder hinmontiert. Aber das ist so in etwa die Mentalität. Okay, und damit würde ich erstmal aufhören zu reden.
Termitinitus.org